Physikalische Soiree 261. Wir schreiben das Jahr 2026, Jänner. Wir haben den 5. Jänner und wir befinden uns in Wien an der Universitätssternwarte. Lothar Bodingbauer begrüßt euch und ich bin zu Gast bei Gerhard Hensler. Danke für die Einladung, Herr Hensler.
Ja, gerne schön.
Professor, emeritierter Professor für Kosmologie,
Astrophysik.
Theoretische Astrophysik. Und wir werden reden über eine Geschichte, die ich gerade fürs Radio gemacht habe, nämlich über die Grenzen des Universums für Vom Leben der Natur. Da haben wir so 5x5 Minuten im Österreich 1 Radioprogramm. Da geht es um Wissenschaft, um die Natur und ja, der Kosmos, das Universum ist ja ein Teil dieser Natur, bietet uns den Lebensraum. Und da habe ich mal nachgedacht, das wäre doch interessant, man hört immer wieder mal, dass das Sonnensystem wo endet. Voyager hat das Sonnensystem verlassen. Da muss es doch irgendwo eine Grenzstation geben, ein Häuschen, wo steht Ende des Sonnensystems. Und sie erreichen jetzt eine andere Region. Und ich habe dazu mit Ruth Grützbauch gesprochen und wir haben 5 so Grenzen definiert und sind sehr schnell drauf gekommen, dass es nicht um geografische Grenzen im Universum geht. Also das Sonnensystem endet dort, wo eine bestimmte Fragestellung im Gleichgewicht mit etwas anderem ist. Könnte sein, wie viele Teilchen pro Kubikzentimeter vorhanden sind. Wenn das gleich ist, dann ist das eine Schwelle, die man überschritten hat. Im Sonnensystem sind halt mehr Teilchen pro Kubikzentimeter. Heliopause oder wo endet der Sonnenwind? Also man braucht immer eine Fragestellung und dann wird man schon entweder eine Grenze finden oder eine Schwelle, die man überschreiten kann. Wir sind dann aber auch schnell drauf gekommen, dass diese geografischen Grenzen eigentlich nicht das Interessante sind. Das haben dann Sie, Herr Hensler, eingebracht, auch gemeinsam mit Ruth, dass wir uns überlegt haben, naja, die Lichtgeschwindigkeit ist eine Grenze. Es ist eine Grenze des beobachtbaren Universums. Schwarzschild-Radius, es gibt verschiedene Grenzen der Masse, ab der ein kollabierender Stern, nachdem er seine Hülle abstößt, entweder zu einem Produkt A oder Produkt B wird, also die Masse. Wir haben dann auch miteinander gesprochen, Herr Hensler, dass Sie gesagt haben, naja, die Entropie ist auch hier mit reinzunehmen, dass Vorgänge in der Natur in eine Richtung laufen. Und so sind wir schnell von diesem eher populärwissenschaftlichen Zugang, was Grenzen im Universum sind, zur Astrophysik gekommen, was die heute macht. Und ja, deswegen bin ich heute bei Ihnen. Und ich hoffe und bitte inständig um Nachsicht, wenn wir hier Fragen stellen, die für Sie möglicherweise entweder gar nicht passen oder ganz am Anfang immer stehen und die richtig interessanten Fragen, die kenne ich gar nicht. Das war einmal die Exposition, die ich Ihnen jetzt an den Kopf geworfen habe.
Aber das ist typisch in der Astrophysik im Grunde genommen, dass wir immer wieder neue, also wir können dann nicht sagen Grenzen, sondern ich würde eben auch sagen Schwellen einfach überschreiten. Es geht schon los, dass wir von den Beobachtungen her immer eingeschränkt sind. Wir müssen ein paar Photonen, also wir müssen im Grunde genommen Signale von den Objekten bekommen. Das kann jetzt, neuerdings sind es auch Gravitationswellen, aber wir müssen irgendwas praktisch detektieren können. Und wenn wir uns die Zeit der Teleskope angucken, wie sich das entwickelt hat, wie wir immer weiter vorangeschritten sind, da kann man sehen, dass man genauer praktisch Objekte dann detektieren kann. Von denen kriegt man, wenn man größere Sammelflächen hat für die Photonen, kriegt man halt auch mehr Signale von denen. Und was wir noch brauchen, ist, dass wir in andere Spektralbereiche gehen, unser optische Bereich, der ist im Grunde genommen sehr eingeschränkt. Der zeigt uns also, der ist, kann man sagen, schon auf die Sonne adaptiert. Ne? Wir haben das Maximum der Empfindlichkeit unseres Auges ist im Grunde genommen das Maximum der Strahlungsverteilung der Sonne. Wenn wir uns andere Objekte anschauen wollen, und die hat man dann gefunden, indem man sozusagen einen Übergang in einen anderen Spektralbereich gesehen hat, aber man hat gesehen, dass dort also auch noch irgendwas verborgen ist, wie im UV zum Beispiel, ne, was also auf die Erde eigentlich nicht direkt herunterkommt, sondern da müssen wir Satelliten haben und die Satelliten, die haben also im UV dann als nächstes zum Beispiel gesehen, dass da Sterne sind, die viel heißer sind als unsere Sonne. Und so ging das dann weiter. Dann hat man Supernova-Explosionen, die hat man also erst in einem natürlich sichtbaren Licht beobachtet, aber man konnte schon vorher, und das war auch ein Teil von Spitzer, der das postuliert hat, wenn da eine Supernova explodiert, dann muss die heißes Gas haben. Das heiße Gas können wir nicht beobachten. Was wir sehen, ist im Grunde genommen, was Sie sagen, als Grenze die Stoßfront. Ja, da wird das Gas auseinandergetrieben und verdichtet sich. Und da sehen wir wirklich noch was leuchten im optischen Bereich. Aber in der Blase selbst, da ist Röntgengas drin. Das heißt also Gas von 10 Millionen Grad heißer Temperatur. Und das sehen wir im Röntgenbereich. Und so ist man dann in den Röntgenbereich gekommen. Und im Radiobereich, da hatte man schon, dadurch, dass wir natürlich Radiodetektoren hatten und wir wussten auch, das ist eine Entwicklung im Zweiten Weltkrieg gewesen, dass man im Radiobereich die Sonne stark beobachtet hat, um zu sehen, ob wann da Protuberanzen kommen, wann da also Störungen kommen und die, was wir jetzt auch sehen, diese koronalen Massenauswürfe, die heute also besonders in der Zeitung auch zu erfahren sind, im Grunde genommen, weil man dann dieses Polarlicht sieht und so besonders. Das ist dann in den Radiobereich gegangen und dann hat man festgestellt, dass man also im Radiobereich auch so andere Sachen beobachtet, die wir im Grunde genommen auch mit bloßem Auge eben auch nicht beobachten können. Da kam man also zum Beispiel dann auch drauf, dass wir im Universum Wasserstoff haben. Das ist also durchdrungen ist von dem Wasserstoff, weil das leichteste Element ist und auch das häufigste Element. Und so kam man dann da drauf. Man hat also langsam dann auch festgestellt, dass bei unterschiedlichen Objekten im Universum unterschiedliche Elemente vorhanden sind und all sowas. So hat sich die Astrophysik entwickelt und es kam also immer dazu, dass wir wieder, also jetzt, was Sie sagen, Grenzen oder Schwellen, wir haben immer Schwellen überschritten, ja. Also Grenzen waren das eigentlich nicht, die Objekte nicht uns sichtbar gemacht haben, sondern es waren eigentlich Schwellen, dass wir.
Und der Unterschied zwischen Grenze und Schwelle in dieser Hinsicht, wie ist der zu sehen? Wie würden Sie den beschreiben?
Na, ich würde sagen, eine Schwelle kann ich überschreiten. Eine Grenze ist vorhanden, da komme ich nicht durch.
Und welche Schwelle wäre dann das bei der elektromagnetischen Strahlung, also bei dem, was wir so beobachten?
Das wäre zum Beispiel die Sammelmöglichkeit von Photonen, also von Strahlungsteilchen, die da kommen. Das wäre das und dann eben auch zum Beispiel die Winkelauflösung. Ja, also je größer das Teleskop ist, umso stärker kann ich im Grunde genommen etwas auflösen.
Und wenn das Webb-Teleskop im Infrarot aufnimmt, dann hat man eine Schwelle überschritten, dass man in diese ganze Welt hinausschauen kann.
Ja, das ist richtig. Und das ist zum Beispiel auch die Begründung der Astrophysik, sich in dem gesamten elektromagnetischen Spektralbereich sozusagen auszudehnen und auszutoben. Und es war, ich war also in der Kommission von dem Ministerium oder das heißt in Deutschland von einem Gremium des Wissenschaftsrats, die Empfehlungen für Großprojekte aussprechen. Und da war eins der Großprojekte, war zum Beispiel für die Gammastrahlung große Arrays herzustellen sozusagen, um die Gammastrahlung, die also von ganz bestimmten Punkten, wahrscheinlich punktförmigen Objekten, Supernova-Explosion, aktiven Kernen von Galaxien oder sowas ausgehen, um die besser detektieren zu können. Also wir brauchen da sogenannte Arrays, das heißt also wir müssen im Grunde genommen wie so Froschaugen, müssen wir von unterschiedlichen Richtungen etwas beobachten und dann können wir den Winkel, können wir dann besser definieren oder können wir besser auflösen und wissen dann auch, wo die Objekte sind. Das nutzt uns ja nichts, wenn wir ein Signal empfangen und wissen nicht, wo es herkommt. Ne?
Und die Gammastrahlen ist die höchste Frequenz, die man beobachten kann. Oder gibt es da noch denkbar höhere Frequenzen?
Na, also wir nennen das im Grunde genommen Gammastrahlung, aber das geht in einen Bereich rein. Das sind mehrere Größenordnungen, die es da weitergeht. Ne? Und was da beobachtet wird, das sind also nicht nur die ganz harten Gammastrahlen, die von außerhalb kommen, von der Milchstraße, die man dann also wirklich identifizieren kann mit solchen aktiven Kernen. sondern das sind eigentlich, das ist ein breiter Bereich, den wir beobachten können. Wir wissen, viele haben mit kleineren Detektoren, haben wir eben schon die Gammastrahlung bei uns in der eigenen Milchstraße schon durchforstet.
Da kennt man sich schon gut aus an den Quellen.
Und der Grund ist der, und jetzt bei der Gammastrahlung, dass die wirklich einfach wenig wechselwirkt. Ja? Mhm. Das sind hochenergetische Teilchen. Mhm. Wir wissen, in der Physik ist es so, je höher energetisch zum Beispiel Teilchen, also Gammastrahlen sind eigentlich elektromagnetische Strahlung, aber die kommen auch mit Teilchen sozusagen, mit Elementarteilchen. Und wir wissen, dass diese hohen Frequenzen, also Frequenzen, die jenseits, sagen wir mal, noch von der Röntgenstrahlung liegen, dass diese Frequenzen leichter durchkommen. Die werden nicht so leicht absorbiert, weil die so eine hohe Energie haben, dass die, wenn die zum Beispiel ein Atom treffen würden oder sowas, dann müssten die erstmal mit dem Atom so wechselwirken, dass sie das Elektron rausschlagen. Also da ist die Energie so hoch, dass es im Grunde genommen rausgeschlagen werden würde.
Was dann eine Herausforderung an die Detektoren auf der Erde sind, wie man die wieder baut.
Ja, das sind, also gut, da guckt man sich noch nicht mal direkt die Gammastrahlen an, sondern man hat da die sogenannte Cherenkov-Strahlung, die sich auswirkt, wenn eben die Gammastrahlen praktisch in unsere Atmosphäre eindringen, mit Teilchen wechselwirken und diese Teilchen zum Leuchten bringen. Aber das ist ein relativ kleiner Prozentsatz im Grunde genommen, der da also wirklich eigentlich nur zum Leuchten angeregt wird, aber es reicht.
Der Rest geht eh durch und wird nicht wahrgenommen.
Und da hat man im Grunde genommen damals schon, oder sagen wir mal in der Kommission, habe ich versucht, den Kollegen und Kolleginnen da klar zu machen, dass wir, wenn wir einen neuen Spektralbereich uns auftun in der Astrophysik, dass wir immer neue Objekte detektieren, dass wir Prozesse besser verstehen können und auch teilweise neue Prozesse in der Physik überhaupt erst erfahren sozusagen.
Eine Schwelle, die Sie überschritten haben.
Das ist eine Schwelle. Das ist ja da im Grunde genommen. Also wir haben keine Grenze, aber es ist eine Schwelle.
Und das hat sich ausgezahlt. Das war eine gute Idee.
Ja. Also es ist diese CTA nennt sich das, Cherenkov-Teleskop-Array. Da wurden zwei gebaut. Eins sollte im Süden und eins auf der Nordhalbkugel der Erde stattfinden. Das hat sich natürlich wieder durch Kostengründe verzögert. Dann hat man also den idealen Ort nicht gefunden. Der sollte in Argentinien sein. Dann haben die Argentinier offensichtlich nicht so ganz mitgespielt. Also ich weiß das auch jetzt nur noch, bin ja emeritiert, auch noch aus dem, was ich so an in der Korrespondenz mit Kollegen oder so erfahre da. Jetzt hat Chile sich zum Beispiel bereit erklärt, das aufzunehmen, wo eh so eben ist. Ne? Und da ist es natürlich, das irgendwie da unterzubringen bei denen. Das ist der eine Bereich. Und der andere Bereich, das ist das sogenannte Square Kilometer Array, wo wir also im Radiobereich mit einem Array, das ist also ein Kilometer mal ein Kilometer groß, da wollen wir tiefer reingucken ins Universum, um zu sehen, wo der Wasserstoff, den wir eben beobachten können, wo der Wasserstoff vorhanden ist als neutraler Wasserstoff. Der Grund ist nämlich der, dass im Universum während der Entwicklung des Universums offensichtlich ein Teil ein Großteil sogar des Wasserstoffs zu ganz bestimmten Zeiten ionisiert war durch die Strahlung, die von sehr aktiven Galaxien ausgegangen ist und so weiter. Da würde man zum Beispiel, wenn man das beobachtet, in dem Wasserstoff regelrechte Löcher sehen. Da müssen Löcher drin sein, weil da der Wasserstoff ionisiert ist.
Ein Proton, das heißt, ohne Elektron in diesem Gebiet.
Ein Proton ohne Elektron, und das Proton allein, das kann ich im Grunde genommen, oder die Wechselwirkung Proton-Elektron, das kann ich messen im Grunde genommen in 21 Zentimeter, aber wenn ich das nicht mehr habe, wenn es ionisiert ist, dann beobachte ich es nicht. Ne? Mhm. Und das ist also auch ein neuer Bereich, und das bringt uns jetzt dazu, dass wir mit dem James-Webb-Teleskop die Frage gestellt haben, ja, was ist denn da im frühen Universum eigentlich los gewesen? Wir konnten selbst mit dem Hubble-Space-Teleskop konnten wir tief reinschauen ins Universum, aber wir haben viele Sachen nicht auflösen können, und die Sammelfläche war zu klein oder war wesentlich kleiner als jetzt beim James-Webb-Teleskop. Und das James-Webb-Teleskop, kann man sagen, ist ein Quantensprung gewesen. Ja, also was wir da erfahren haben an Sachen, sagen wir mal, an neuen Detektionen, was man auch nicht glauben konnte oder sowas. Oder da gab es Postulate dafür, dass es sein müsste, zum Beispiel, dass schwarze Löcher im frühen Universum da sein sollten, weil wir nämlich ganz bestimmte Hintergrundstrahlung, eine Röntgenhintergrundstrahlung, die nicht mehr diffus war, also nicht mehr gleichmäßig verteilt, isotrop, sondern die hatte auch Punktquellen schon. Mhm. Und diese Punktquellen, oder die vorhanden sind, könnten schwarze Löcher gewesen sein, die man dann gesucht hat. Und man hat aktive Kerne von Galaxien gefunden zu einer Zeit nach dem Urknall. Das sind also ungefähr 400 Millionen Jahre danach, nach dem Urknall, wo wirklich jetzt schon so eine Objekte existieren. Und das hatte man vorher nicht erwartet.
Ja, und wir reden da schon vom durchsichtigen Universum, weil das ist ja wenige hunderttausend Jahre durchsichtig geworden.
Also das ist durchsichtig, aber man ging davon aus jedenfalls, dass auch die kosmische Hintergrundstrahlung hat eigentlich da oder wird immer als Beweis dafür herangezogen, dass das Universum sich so entwickelt hat, dass es von kleinen Strukturen, das ist sozusagen in diesem sogenannten Cold Dark Matter Szenario, das ist also kleine Strukturen, kalte kleine Strukturen, haben sich größere Strukturen erst aufgebaut. Wir nennen das also hierarchisches Merging oder Mischen. Mhm. Haben sich die größeren Strukturen aufgebaut, sodass also die ersten Strukturen, die da waren, das waren dann nehmen wir nur mal an, das waren vielleicht ein paar massearme Sterne oder massereiche Sterne, muss man sagen, aber massearme Galaxien, und die haben sich dann aufgebaut zu größeren Galaxien. Mhm. Wenn wir aber jetzt im frühen Universum schon massereiche Galaxien sehen, und das ist der Fall, und wir sehen die sehr stark leuchten, dann muss da so viel Materie schon sich angesammelt haben, dass die Zeitskala eigentlich nach dem Urknall nicht ausreicht, um diese Objekte zu produzieren.
Ja.
Wir haben angenommen, dass die elliptischen Galaxien wahrscheinlich durch Merging, also durch Verschmelzen von zwei größeren Galaxien, entstanden sind. Die Zeitskala für sowas sind mehrere Milliarden Jahre, ja. Also um so eine Objekte dann zustande zu bringen. Wir sehen die im Zentralbereich von Galaxienhaufen. Da ist es verständlich, weil da ganz viel Materie sehr dicht zusammen ist. Aber im frühen Universum kann sich also so ein Haufen auch noch nicht entwickelt haben, ja. Also das muss irgendwie relativ schnell gegangen sein. Und dann, wenn die so stark leuchten, dann kann man das darauf zurückführen, dass die eine sehr hohe Sternentstehung hatten, also viele Sterne entstanden sind. Und wenn die Sterne, also massereiche Sterne, besonders stark leuchten, dann sind die sehr hell. Mhm. Jetzt sieht man aber dort auch, ja, ganz bestimmte Signaturen, die auf schwarze Löcher hindeuten. Und diese schwarzen Löcher müssen ja auch, das müssen sehr massereiche schwarze Löcher sein, also nicht nur wie bei uns in der eigenen Milchstraße von Millionen Sonnenmassen, sondern das müssen Milliarden Sonnenmassen sein. Die kriegen sie nicht so schnell zustande. Mhm. Und deshalb ist, sagen wir mal, das ein wirklich brennendes Gebiet, reinzugucken, was ist denn bei dem Urknall überhaupt damals passiert oder kurz nach dem Urknall, wo wir im Grunde genommen nicht reinschauen können, weil sich damals zu einer Zeit, ich glaube, es ging bis so 300.000 Jahre ungefähr nach dem Urknall, da hatte sich die Materie und Strahlung noch nicht entkoppelt. Das war noch eine Suppe sozusagen. Also Sie können sich das so vorstellen, dass die Teilchen so dicht beieinander waren, dass die Strahlung, die von Teilchen oder was jetzt Atomen ausging oder so, dass diese Strahlung nicht rauskam, sondern sofort das nächste Teilchen getroffen hat. Und damit haben die also miteinander gewechselwirkt, und das war also eine Suppe, die war relativ homogen. Jetzt kann man das natürlich...
Homogen heißt ohne Strukturen.
Ohne Strukturen, ja. Jetzt sehen wir aber Strukturen, ne?
Ja.
Und das ist das Interessante daran. Wir sehen Strukturen da drin, und diese Strukturen, die haben darauf hingedeutet, weil wir die Strukturen in einer ganz bestimmten Größe mit einer, wir nennen das Power, also mit einer sehr großen Häufigkeit beobachten, dass diese Strukturen die Saatkörner sozusagen der Strukturen im heutigen Universum sind, aber die kleinen Strukturen müssen sich noch auf größere Strukturen, müssen die angewachsen sein. Und würden aber zum Beispiel schwarze Löcher und massereiche Galaxien im frühen Universum keinen Platz haben. Und das ist, sagen wir mal, wirklich eine Herausforderung an unsere heute sogenannte Cold Dark Matter oder Lambda-CDM-Kosmologie, wo also sowohl die Expansion drin ist, als auch die Entwicklung der Materie von kleineren Strukturen zu größeren Strukturen. Das ist eine Herausforderung, die meines Erachtens also so stringent ist, dass wir im Grunde genommen von dieser alten, sagen wir mal fast klassischen Ansatz der Kosmologie eigentlich weg müssen. Und dann ist die Frage natürlich, wie sind diese Strukturen, also diese Fluktuationen in der kosmischen Hintergrundstrahlung entstanden, wenn es eben nicht jetzt diese kleinen Strukturen da irgendwie waren. Und da gehen also heute Leute ran. Wir können nicht reingucken, das müssen wir immer noch sagen. Das Einzige, was wir erfahren könnten, das wären Gravitationswellen, die aus dem frühen Kosmos sozusagen durchdringen, weil die nämlich durchgängig sind, ne?
Damit sind wir eigentlich auch bei einer zweiten Möglichkeit, Informationen über das Universum zu gewinnen, die Gravitationswellen. Haben die eigentlich das gebracht, was man sich erwartet hat? Also ich meine, die Messung, ich glaube 2016 wurde das bekannt gegeben, war ja dann nur noch praktisch das Sahnehäubchen, dass man sie vorher postuliert hat, aber dann gemessen hat. Aber bringen die Informationen tatsächlich, die im Rang von elektromagnetischer Strahlung sind?
Die Informationen, die würden schon kommen. Was wir jetzt sehen, sind zum Beispiel eben nur sehr massereiche, also das Mischen von massereichen schwarzen Löchern, wenn die ineinander sozusagen reinspiralen und dann miteinander verschmelzen. Aber das ist ein bestimmter Massenbereich. Also man muss die Signale, die muss man im Grunde genommen jetzt noch ein bisschen verfeinern. Und dazu sind eben jetzt ganz LIGO zum Beispiel und so, sind also neue Beobachtungsarrays werden dazu geschaffen, also auch in der Umlaufbahn um die Erde, um da noch genauer und präziser das messen zu können. Ja, was wir bis jetzt hatten, das war teilweise schon sehr gut. Also wenn man sieht, dass da auf der Erde durchaus von einigen dieser, soll man sagen, Detektionsmöglichkeiten, die auch sehr ausgedehnt sind, also über Kilometer müssen sie da einen Laserstrahl in einem Tunnel sozusagen irgendwo hinschießen und müssen dann ganz kleine Auslenkung von diesem Laserstrahl messen. Das hat schon gereicht immer im Grunde genommen, um das durchzuführen. Also man hat sozusagen das aufgebaut, man ist von kleinen Objekten, ich weiß noch, das Geo 600 Objekt in Niedersachsen von Danzmann, das wurde dann immer weiter sozusagen oder wurde immer weiter entwickelt zu größeren Objekten oder größeren Detektoren, wie wir sie in Amerika und in Japan zum Beispiel haben, ja. Und wenn wir das also als Dreieck sozusagen im Umlauf um unsere Erde da auch positionieren können oder sowas, dann werden wir schon mehr rauskriegen. Und das Interessante ist eben, wir erwarten im Universum wirklich, dass das eigentlich von diesen Gravitationswellen durchflutet ist. Mhm. Also wenn das im frühen Universum passiert ist, dann müsste laufen, so als wenn sie sich...
Wie in einem See, es gibt keinen glatten See.
See sich angucken. Mhm. Dann müssen die Frage, die ich also da auch schon an Kollegen da, die Experten auf dem Gebiet gestellt haben, ist die, was machen diese Gravitationswellen, die ja auch mit Lichtgeschwindigkeit sich bewegen, ne? Die also auch irgendwo an den Rand unseres heutigen Universums stoßen. Ja? Die müssten reflektiert werden. Oder wir würden zum Beispiel Interferenzen auch sehen. Ja? Also Sie sehen ja im See schon alleine, wenn so Wellen zusammenschlagen, dann wird der Peak, also die Welle wird höher, ne? Oder sie löschen sich sogar aus. Wir kennen das ja, diese Interferenzen im Radiobereich, überall, wo wir auch elektromagnetische Wellen haben, da erfahren wir sowas auch.
Oder Brechung wie Erdbebenwellen, etwas über das Innere der Erde
erzählen. Ja. Das wäre also... Da weiß ich noch nicht mal, inwieweit die Leute sind, denn wir haben ja den Gravitationslinseneffekt. Und der Gravitationslinseneffekt, der also für die elektromagnetische Strahlung eine Rolle spielt, müsste im Grunde genommen natürlich auch für Gravitationswellen gelten. Ja, also dass sie da eine Verzögerung haben, jetzt nicht nur, dass wenn der Lichtstrahl abgelenkt wird durch die Krümmung des Raums, was wir also jetzt in den elektromagnetischen Wellen erwarten, das würde bei den Gravitationswellen dazu führen, das könnten Sie sich so vorstellen, als wenn ein Stein jetzt irgendwo im Wasser liegt und sie produzieren eine Welle, die an dem Stein vorbeigeht. Ne? Da geht außen, geht die Welle also weiter, rechts und links, und da, wo der Stein ist, wird sie blockiert sozusagen oder wird verzögert, muss man so sagen. Und so eine Effekte sind auf jeden Fall drin. Nur ob wir die rausfiltern können, das ist die Frage. Ne?
Aber eine Gravitationswelle ist ja eine Welle in der Raumzeit. Und ja.
Naja, das passt im Grunde genommen in das Bild von Einstein, dass der Raum verbogen ist, da wo Gravitation ist. Ne? Mhm. Also wenn die Gravitationswelle, die kommt jetzt nicht als Welle auf der Raumzeit an, sondern die hat die Raumzeit bereits verbogen. Mhm, ja?
Genau,
das also kann man sagen, eine Delle oder wie ein Tal, was praktisch also weiterläuft dann in der Raumzeit. Mhm. Aber wenn die natürlich jetzt ein Objekt trifft, was sozusagen eine Einbeulung in der Raumzeit bereits hat, dann kann die nicht so einfach durchlaufen.
Ja, ja.
Na, und da würde sich das da verstärken, würde sich vertiefen und so weiter, aber da weiß ich im Grunde genommen zu wenig. Also
eine Frage noch zur Hintergrundstrahlung. In welchem Wellenlängenbereich misst man die oder ist die zu Hause?
Das sind Mikrowellenbereich.
Und das ist WMAP, dass man den Mikrowellen, also das Universum misst und da sieht man eben Strukturen.
Die haben unterschiedliche Filter natürlich gehabt. Ich weiß nicht, ob die bei 30 Gigahertz oder sowas lagen, die 20, 30, 40 Gigahertz, so in dem Dreh, damit man dann auch in unterschiedlichen Bereichen sozusagen, also diese Strukturbildung oder sowas sieht, ne?
Und Sie wissen auch noch nicht, wer die Antimaterie von der Materie getrennt hat.
Nee. Das ist eine gute Frage. Denn das ist ja eben das. Wir wissen also, dass Elementarteilchen vorhanden sind. Wir wissen, dass wir nennen sie Materie eben, Materieteilchen vorhanden sind. Aber es ist einfach in dem gesamten Zoo von Elementarteilchen müssen immer auch die Partner, die Antipartner sozusagen vorhanden sein, die wir auch in Beschleunigern heute erzeugen können. Ne? Mhm. Also es ist jetzt nicht irgendwie einfach ein Gespinst, so ein akademisches Postulat, dass das vorhanden ist, sondern die sind wirklich da. Mhm. Wenn aber jetzt ein Teilchen und ein Antiteilchen, also wenn wir da ein Positron nehmen, das ist der Antipartner sozusagen von dem Elektron, wenn wir die beiden verschmelzen miteinander, wenn die sich treffen, die würden also sofort die gesamte Materie würde dann, also ein Elektron und ein Positron würde sofort in Strahlung übergehen und würde sich vernichten. Wir nennen das Annihilation. Mhm. Und diese Annihilation, wenn die im frühen Universum noch vorhanden wäre, also nach der Entkopplung von Strahlung und Materie, dann würde man das sehen. Ja, also das muss alles vorher passiert sein. Mhm. Muss bereits in der Suppe passiert sein, die wir nicht durchschauen können. Was aber dazu führt, wenn es wirklich so, was man heute postuliert, es müssten eigentlich beide Teilchen fast zu gleicher Stärke oder Anzahl vorhanden gewesen sein, mit einem leichten Überhang von der Materie gegenüber der Antimaterie, dann müssten sie sich alle gegenseitig ausgelöscht haben, bis die Materieteilchen übrig sind, ja. Und was sie natürlich machen können, oder was man auch schon produziert hat, ist, sie können im Grunde genommen auch mit sehr hochenergetischer Strahlung können sie auch die Teilchen wieder erzeugen. Das heißt, sie erzeugen Elektron und Positron. Mhm. Ja.
Durch elektromagnetische Strahlung.
Aber sehr, sehr, sehr hochenergetische, ne,
ja,
die sie haben. Und jetzt ist die Frage, haben wir da ein, wenn wir nur Materie sehen, dann ist ja Energie auf jeden Fall von dem Zerstören von Materie und Antimaterie ist ja Energie da. Das heißt, dass der gesamte Haushalt, den wir im frühen Universum hatten, der muss aus beiden bestanden haben. Mhm. Wenn jetzt nur ein Teil übrig bleibt, muss der andere Teil eigentlich Energie sein, Energie im Universum. Und das muss noch drinstecken sozusagen in dieser kosmischen Suppe, die wir nicht durchdringen können.
Und man weiß mit Sicherheit, was Energie ist.
Das ist eine gute Frage. Also wir gehen immer davon aus, dass wir im geschlossenen System auch sind. Mhm. Das ist ein Postulat, ja. Also das heißt, also wenn ich jetzt zwei Teilchen zerstöre, Annihilation von Materie, Antimaterie durchführe, bleibt die Energie drin. Mhm. Wie die sich nachher auswirkt, die wird natürlich wechselwirken wieder mit anderen Teilchen und so weiter und oder mit anderer Strahlung. Das wissen wir im frühen Universum nicht. Also ich bin der Meinung, dass sich diese Expansion des Universums nicht verzögert, sondern teilweise beschleunigt hat, weil wir diese zusätzlichen, wir können es auch Phasenübergänge nennen, ja, diese zusätzlichen Phasenübergänge haben, wo Energie frei wird. Das ist ein Punkt, wo einige Leute den Ansatz haben, dass sie sagen, wenn ich so eine Phasenübergänge habe, dann führen die automatisch zu Inhomogenitäten. Mhm. Das heißt also zu dichte Schwankungen.
Zu dem, was man beobachtet.
Zu dem, was man beobachtet, aber schon tief drin. Mhm. Ne? Und inwieweit die sich jetzt noch bis an die Oberfläche pflanzen, das wissen wir nicht. Das ist im Grunde genommen wäre das, als wenn sie irgendwo eine Welle losschicken und dann wollen sie die irgendwo messen, haben aber dazwischen alle möglichen Unsicherheiten noch, wie die Welle verformt wird und so weiter. Mhm. Und das meines Erachtens wirklich eine Sache, die brennend ist, um das zu verstehen. Aber wir sind so weit weg, dass die Physik das wahrscheinlich noch gar nicht mal beschreiben kann, ja. Was zum Beispiel auch eine Rolle dabei spielt, wenn wir, das ist eins von den Postulaten, oder nicht Postulaten, sondern was Leute also zum Beispiel durchführen, wer um die frühen schwarzen Löcher nennt man, die nennt man auch eben praktisch Cosmic Black Holes, ja, diese frühen schwarzen Löcher zu produzieren, bevor also diese Suppe sozusagen dann die Strahlung freigegeben hat. Das geht genau in die Richtung, ja, dass die, das Anwachsen von solchen Inhomogenitäten dazu führt, wir brauchen ja sehr massereiche Objekte, ja. Ob das wirklich möglich ist, dann Milliarden Sonnenmassen in einem schwarzen Loch hinzukriegen, ja. Dann ist, und das ist, muss man sagen, heute wirklich eine Herausforderung. Die kosmische Hintergrundstrahlung gibt uns nicht nur die Information über die Fluktuation, sondern gibt uns auch eine Information über die Expansion des Universums. Und wir haben ganz, und das nennt man Hubble Tension, es wird aus, die Expansion wird beschrieben durch eine Konstante, das ist die Hubble-Konstante. Und die, wir wissen, dass das Universum in letzter Zeit offensichtlich beschleunigt expandiert hat, aber man misst also eine mittlere Hubble-Konstante, und diese mittlere Hubble-Konstante, die uns die Expansion hergibt, die ist eine andere aus der kosmischen Strahlung, als wenn ich jetzt direkt Objekte beobachte. Ne, man geht, hat früher, da hat man ja kosmische Hintergrundstrahlung noch gar nicht gekannt. Da hat man erstmal die Entfernung so dargestellt, dass man also wusste, ein Stern, der hat die und die Helligkeit, und jetzt messe ich die Helligkeit von dem Stern. Ich weiß aber, was der als absolute Helligkeit hat, also kennt man die Entfernung. Oder, und dann ist man zu sehr hellen Objekten gegangen, so dass wir also zum Beispiel bei uns in der Umgebung bis zur Magellanischen Wolken und so weiter, da konnte man, heute kann man nur so in Würgehaufen sogar reingehen, da hat man ganz bestimmte helle Objekte, die Helligkeitsschwankungen haben, das sind sogenannte Cepheiden, sehr massereiche, sehr helle Sterne, und die haben eine Korrelation von ihrer Helligkeitsvariation mit der Gesamthelligkeit und dann auch mit der Masse des Sterns. Und wenn ich die Gesamthelligkeit daraus zum Beispiel als Absoluthelligkeit kenne und ich messe diese Objekte, dann weiß ich, wie weit die von uns entfernt sind. Und so baut man sich das auf. Das sind dann sogenannte, wir nennen das Entfernungsleiter. Wir gehen
so von, die Jahresringe in den Bäumen.
Ja, ja, wir gehen von unteren Stufen, ne, die noch dicht dran sind, wo wir es gut bestimmen können. Es geht natürlich am Anfang los erstmal mit der Triangulation, ne, also dass man die Parallaxe von nahen Objekten bestimmt hat. Und so hat sich das dann weiterentwickelt.
Und die Rotverschiebung ist jetzt da nicht, haben Sie jetzt nicht dabei, die Rotverschiebung?
Die Rotverschiebung, die kommt nachher. Ne? Ah, okay. Also ich bin ja jetzt erstmal, wenn ich im nahen Universum bin, also ich zum Beispiel auch durchaus noch bis zum Würgehaufen, also das ist ein Objekt, was ungefähr 50 Millionen Lichtjahre von uns entfernt ist. Da bin ich, muss man sagen, immer noch in einem Bereich, wo ich noch nicht mal die Hubble-Expansion des Universums richtig vermessen kann.
Ah, verstehe.
Der Würgehaufen, der fällt sogar auf uns zu. Der hat also sogar eine, obwohl wir expandieren, fällt der mit einem ungefähr 1200 Kilometer pro Sekunde, fällt der auf uns zu, ja. Also da bin ich immer noch unsicher.
Das heißt, die Expansion geht erst wirklich draußen,
die geht weit, also 100 Megaparsec, das heißt 300 Millionen Lichtjahre, so ungefähr bis eine Milliarde Lichtjahre oder so, da kann man sagen, da sind wir, aber auch nur im Mittel, ja. Wir müssen dann irgendwie mitteln über einen größeren Bereich, damit wir die mittlere Expansion des Universums drin haben.
Verstehe.
Aber wir gehen damit ganz anders an Objekten ran. Wir gehen da mit Supernova-Explosionen ran. Ne? Bei Supernova-Explosionen wissen wir relativ gut bei uns in der Umgebung, wie viel Energie frei wird, also wie hell die sein sollten. Da gibt es einen ganz bestimmten Typen, das ist der Typ 1a, das sind also langlebige Sterne, die miteinander verschmelzen. Und da können wir dann im Grunde genommen sagen, wenn wir die Helligkeit messen und wir wissen, die absolut wäre so und so groß, wie weit die entfernt sind. Damit hat man im Grunde genommen auch die beschleunigte Expansion des Universums sozusagen erst überhaupt vermessen können, ja. Jetzt am Anfang mit sehr großen Unsicherheiten. Ich weiß nicht, wie Sie, wenn Sie sich daran erinnern, wie groß also die Balken da waren, und man hat dann den Mittelwert schon genommen und der ging also, oder da konnte man die Beschleunigung sehen. Da ist viel Kritik natürlich dran. Die Kritik ist die, sehen wir wirklich wenn wir tief ins Universum schauen, also relativ früh, sehen wir noch die gleichen Objekte, wie wir sie in der Nähe beobachtet haben. Sind das also immer noch Typ 1a Supernovae mit der gleichen sozusagen Sternsubstanz oder so, aus denen die durch Merging entstehen? Mhm. Oder sind das andere Objekte? Ist es eine Abhängigkeit zum Beispiel von den Elementhäufigkeiten? Mhm. Ist es eine Abhängigkeit, welche Objekte ich miteinander verschmelze? Und dann ein großer Aspekt, der da reinkommt, ist der, dass diese Explosionen wahrscheinlich nicht isotrop sind. Mhm. Das heißt also, wir sehen nicht nach allen Seiten die gleiche Helligkeit. Mhm. Und da gibt es also auch zum Beispiel dann Veröffentlichungen dazu, wo Leute mal damit herumgespielt haben, wenn wir die Supernova-Explosion haben von zwei weißen Zwergen, die umeinander herumlaufen und dann sozusagen eine Ebene darstellen, in der sie erstmal herumlaufen, ob dann bei dem Verschmelzen überhaupt was Isotropes herauskommen kann. Und die meinen also, das ist nicht zwangsläufig der Fall. Und damit haben wir eine große Streuung. Und wenn ich die Streuung in der Beobachtung nicht so klein kriege, dass ich den Mittelwert also ganz klar sozusagen definieren kann, was eben auch Leute machen, dass ich den so viel definieren kann, dass es wirklich den Anstieg gegenüber einer konstanten Expansion ist, solange bin ich noch im so unsicheren Bereich. Ich bin der Meinung, dass man heute schon relativ gut in die Richtung sehen kann. Also wir wissen nur nicht mit dunkler Energie oder so, wie das zustande gekommen sein kann. Aber es ist immer noch auch relativ nah. Ne? Also wir schauen eigentlich rein, wenn man ungefähr sagt, das Universum, als die Entkopplung stattgefunden hat, dann muss ungefähr bei einer Rotverschiebung von 1000 gewesen sein. Wobei man jetzt wieder sagen muss, das will ich aber jetzt nicht weiter ausdrücken, dass man da in den relativistischen Bereich reinkommt. Das heißt also nicht, dass die eine Lichtgeschwindigkeit, wir nennen das also irgendeine gemessene Lichtgeschwindigkeit oder Bewegung über der Lichtgeschwindigkeit, dass es nicht 1000-mal so groß ist. Wir kennen nur Geschwindigkeiten, die an die Lichtgeschwindigkeit höchstens rankommen, die noch nicht mal erreichen, sondern da muss man relativistisch dann vorgehen. Und wenn man sagt, das Universum, also die Entkopplung hat ungefähr bei einer Rotverschiebung von 1000 stattgefunden, dann sind wir heute immer noch mit den Messungen bei ungefähr einer Rotverschiebung 1,5 bis 2 von den Typ 1a Supernovae. Also wir sind immer noch in einem Bereich, wo eine Rotverschiebung von 1 sind ungefähr 8 Milliarden Jahre Rückblickzeit, 2 sind 12 Milliarden Rückblickzeit. Da kann man sagen, wir kommen ans Universum ran, wenn das Universum 13,77 oder 75 Milliarden Jahre alt ist, wir kommen ran. Aber in dem frühen Universum, wo es JWST, das James Webb Space Telescope beobachtet, da sind wir wirklich dichter an dem Urknall dran, als das, was wir über Typ 1a Supernovae heute lernen können. Ich bin mir also jetzt nicht bewusst, aber da geht bestimmt auch die Richtung von Beobachtung her, dass wir auch Supernovae in den frühen Universen, in den frühen Objekten sehen sollten. Wenn die natürlich sehr jung sind, dann brauchen die Sterne länger, bevor sie sich mischen können zu 1a, Typ 1a, sodass wir die dort nicht sehen können. Wir müssen also irgendwie andere Tracer daher nehmen.
Wir hatten die zwei verschiedenen Hubble-Konstanten, die sich helfen Sie mir bitte noch einmal. Warum sind die jetzt unterschiedlich?
Also das eine ist die direkte Messung. Ja, wenn genau. Ich also diese Leiter hochgehe sozusagen bis zu Typ 1a Supernovae oder so, da komme ich dann auf eine Expansionsgeschwindigkeit und die kann ich also direkt mit Objekten messen. So. Das andere ist der aus dem Hintergrund, mit der Hintergrundstrahlung von 3,77 Grad oder sowas oder 7,5 Grad, da weiß ich im Grunde genommen nur den Hintergrund, wie weit sich die Energiedichte in unserem Universum sozusagen verdünnt hat.
Und die stimmen eben noch nicht überein und da fehlt einfach noch Wissen drüber, Information.
Ja, in dem Augenblick, wo sie zwei Methoden anwenden, müssen sie natürlich immer fragen, hat nicht die eine Methode irgendwelche Schwächen? Was geht da noch ein? Und gerade in der Hintergrundstrahlung, die wir da sehen, da sind also sehr viele Unwägbarkeiten, die jetzt auch mit dem James Webb-Teleskop herausgekommen sind. Wenn wir die Galaxien im frühen Universum sehen, diese hellen Galaxien, dann verformen die, und nicht verformen will ich nicht sagen, sondern dann überstrahlen die zum Beispiel die Hintergrundstrahlung, die ein bisschen früher gekommen ist. Aber wir sehen sie in der Rotverschiebung natürlich auch drin. Das ist der eine Punkt. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel, sind diese Fluktuationen, die wir da sehen, die uns also eine ganz bestimmte charakteristische Breite hergeben und damit auch die Größe der Fluktuation hergeben, sind die wirklich glaubwürdig? Wenn ich im frühen Universum, also oder sagen wir mal noch in der kosmischen Suppe sozusagen, wenn ich da andere Energiekomponenten drin habe, eine wäre, was ich zum Beispiel schon gesagt habe, dass ich also so Phasenübergänge von Elementarteilchen mit hernehme, dann bringe ich Inhomogenitäten rein. Ich weiß also nicht, welche Größenordnung die zum Beispiel da besitzen und wie die sich auswirken dann in der Suppe oder in dem Rand, wo sozusagen die Strahlung sich entkoppelt. Es gibt auch Leute, und das ist nicht von der Hand zu weisen, wir wissen heute nicht, wo die Magnetfelder herkommen. Ja, also wir messen überall Magnetfelder. Wir messen sie auch relativ tief ins Universum rein. Ja, da sind mal Galaxien da, oder intergalaktisches Gas, was also als Plasma ein Tracer sozusagen für Magnetfelder ist. Da kann man also die Magnetfeldstärken messen. Aber die müssen ja irgendwie früh da sein. Und wir wissen, dass also Magnetfelder eben keine sogenannte Monopole haben. Die haben keine Quellen. Ne? Die müssen immer ein Magnetfeld geschlossen haben irgendwie. Aber das ist nur ein Feld. Und wann die entstanden sind, ist nicht klar.
Wie ist eigentlich der Zusammenhang zwischen Energie und Magnetfeld?
Die Magnetfelder, die haben auch eine Energiedichte sozusagen.
Also Energiedichte.
Wenn sie jetzt ein Plasma hätten, was also elektrisch geladen ist oder sowas, dann koppelt dieses Plasma sozusagen an das Magnetfeld an. Wenn sie also dann das Magnetfeld sozusagen in seiner Dichte, wenn sie die Magnetfeldlinien verschieben, dass die also weniger dicht aneinander liegen, dann wird auch die sogenannte magnetische Energiedichte wird geringer. Und wenn sie da jetzt also diese elektrisch geladenen Teilchen da mitnehmen, dann würde deren Energiedichte auch geringer werden. Weil wir aber im Universum an vielen Stellen, sogar an den meisten Stellen postulieren, dass das irgendwie im Energiegleichgewicht ist. Ja? Also dass wir sozusagen die inneren Energiedichten, die sollten gleich sein, dann sollte die magnetische Energiedichte auch nach einer gewissen Zeit auf jeden Fall sich so anpassen an die thermische Energiedichte des Gases. Das macht es dann, wenn zum Beispiel die Magnetfelder sich entfernen voneinander und die magnetische Energiedichte kleiner wird, dann könnte ich diese Energiedichte, die dann auch mit den gekoppelten elektrostatischen Teilchen, also Elektronen oder sowas, auch dünner wird. Da könnte ich diese Energiedichte sozusagen füllen, indem ich da neutrales Gas reinbringe. Und das ist auch der Fall, ja. Ich sehe also, wo sich Magnetfelder zum Beispiel sehr stark komprimieren lassen, und zwar geht die Energiedichte dann mit dem Quadrat praktisch der Magnetfeldstärke, da sehe ich, dass ich dort erstmal einen Überdruck habe gegenüber der Umgebung. Wenn ich jetzt nicht von außen noch weiter thermische Energie, also Gasdruck sozusagen dazu bringe, dann dehnt sich das Magnetfeld nicht wieder aus. Ne, dann bleibt es erstmal so. Weil das aber vorher nicht der Fall ist, kann ich also Magnetfelder komprimieren und dann gehen die wieder auseinander, damit sie ins Gleichgewicht kommen. Mit dem Druck des Gases in der Umgebung. Und das ist eben sozusagen das Prinzip, was man hat, wenn Sie bei einer Supernova-Explosion zum Beispiel ein heißes Gas expandieren lassen und in der Umgebung ist die interstellare Materie mit einem Magnetfeld durchsetzt, dann schieben Sie die Magnetfelder zusammen. Und Sie sehen das also direkt, das können Sie messen an der Polarisation der Strahlung, die aus den Rändern sozusagen dieser Blasen kommen, dass dort das Magnetfeld stärker ist als außen und auch stärker ist als innen. Und wenn sie das dann in Ruhe lassen, wieder das ganze System, dann bringt sich's wieder ins Gleichgewicht. Ne? Und da kommen wir natürlich, Sie hatten ja vorhin auch die Entropie mal angesprochen, da kommen wir natürlich zum interessanten Phänomen, dass die Entropie, das ist also ein physikalisches Postulat, ne? Das ist das dritte Postulat sozusagen der Thermodynamik, dass die Entropie immer anwächst.
Und das steht in Verbindung mit dem Ablauf von Vorgängen.
Ja.
Das ist die Richtung der Zeit, wie man sagt auch.
Das eben, also auf die Zeit können wir nachher auch noch kommen, weil wir das ja noch am wenigsten wissen. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass die zunehmen muss. Das ist ein ganz einfacher Erfahrungssatz. Wenn Sie zum Beispiel, ja, Sie haben jetzt eine Kaffeetasse da. Wenn Sie die zum Beispiel stehen lassen, dann kühlt die ab. Und mit der Abkühlung geht zum Beispiel das in einen Ausgleich, in der ja, energetischen Ausgleich mit der Umgebung. Das heißt, die Tasse kühlt ab, das eine kühlt ab und das andere wird aufgeheizt. Aber insgesamt, wenn ich nachher die Energien vergleiche, dann sind die Energie, es ist erhalten in dem geschlossenen System, nur die Entropie hat zugenommen. Sie haben nämlich das eine zwar abgekühlt, aber da ist weniger drin zum Beispiel als in der Umgebung und die Umgebung wird heißer und damit wird die turbulenter. Man kann sich das auch so vorstellen, dass Sie, wenn Sie so einen Kasten haben und zwei unterschiedliche Teilchen oder unterschiedliche Gase drin haben, ja, und Sie nehmen in dem Kasten, da haben Sie diese Gase getrennt durch einen Schieber. Und die nehmen den Schieber raus, dann mischt es sich, das Gas. Und sie können es nicht rückgängig machen. Ja, das ist dieses Anwachsen von Chaos, kann man fast sagen.
Naja, unsere Box mit Medikamentenschachteln drinnen, die ist immer wieder mal, wird dies mit hohem Energieaufwand sortiert. Und der Trend ist, dass sich das alles vermischt. Und die Auswirkung ist, ich muss immer länger reden oder länger suchen, bis ich das passende Medikament habe. Also dieser Informationsverlust, der dazu nimmt.
Der kommt auch rein, ja. Und Sie kriegen es nicht dazu, dass sie die Tabletten, wenn die erstmal rausgefallen sind, dass die wieder zurückspringen. So. Das schaffen sie nicht.
Und ganz am Anfang kann ich sagen, wirklich Fach A4, das ist das ganz kurz beschrieben, wo was ist.
Ja. Aber stoßen Sie das mal an und das fällt irgendwie runter oder so. Da gibt es die.
Und ich meine, Leben ist ja so eine unglaubliche Organisation, eine Sortierung von Sachen. Und das ist ja nur möglich durch viel Energie, oder? Dass man Teilchen geordnet kriegt. Also Energie ist schon da auch immer wieder dabei in diesen Erklärungsmodellen.
Ja, die Frage ist es wirklich geordnet, ja? Kriegen wir da wirklich eine Ordnung rein?
Naja, so eine Amöbe im Weltraum ist schon ein hohes Maß an Ordnung, hätte ich mal gesagt.
Ich würde sagen, da sind dann die Kräfte, da dominieren bestimmte Kräfte, ne, die das haben, sehen wir ja beim Kristall zum Beispiel.
Ach, Sie gehen jetzt auf die Kräfte hin.
Ja. Im Kristall, oder brauchen wir nur hier zu gehen und den Pluto mit den anderen Planeten zu vergleichen, ja, dass die Leute sagten, na, Pluto ist kein Planet, der ist ja nicht richtig rund. Und das hat ja zu Turbulenzen geführt, dass die Leute sagten, warum, der sieht doch so aus und massereich ist er auch. Und da ist dann das Kräfteargument, dass man sagt, diese normalen Planeten, die sind durch ihre Gravitation, sind die so dominiert, dass die rund sind. Und Pluto ist ein bisschen kartoffelförmig. Ja. Und da spielen andere Kräfte, nämlich Gitterkräfte, in einem Kristall oder in Festkörpern eine Rolle. Und das sehen Sie bei vielen, also wenn sich die Kometen anschauen oder sowas, dann sind die alle deformiert irgendwie und trotzdem halten sie zusammen. Ja? Man würde erwarten, warum fliegen die nicht auseinander?
Ah, und da gibt es wieder die Phononen und so weiter, also die ganzen, also die Gitterschwingungen und das zu beschreiben.
Ja, die kriegen sie hin im Grunde genommen, also sie haben da Kräfte drin und diese Schwingungen, wenn die natürlich runtergehen, und das ist eben auch der Grund, weshalb da die Entropie dann da sozusagen nachlässt, die wird geringer, weil sie im Grunde genommen da Energie nach außen verlieren, ja. Und wir können es ja zum Beispiel an der absoluten Temperatur, ne, das ist zum Beispiel auch, das ist also eine echte Grenze, ja. Die absolute Temperatur bei 0 Grad Kelvin oder minus 273,2 Grad, glaube ich.
Weniger wie Stillstand gibt es nicht.
Nee, weniger gibt es nicht. Und das ist definiert praktisch über die Entropie. Da ist die Entropie null. Da sind wir wirklich, wirklich in einem Zustand, der absolut geordnet ist. Den können wir nicht erreichen.
Und die andere Grenze mit der Lichtgeschwindigkeit, warum ist die eigentlich eine Grenze? Was ist das für eine Geschichte?
Na, fragen Sie.
Warum fragen soll man, nicht stellen.
Nee, das ist schon richtig. Wir wissen es wirklich nicht. Also es ist genauso, das ist eine Naturkonstante. Und genau eine Naturkonstante wie die Gravitationskonstante, wie also andere Konstanten, Boltzmann-Konstanten oder so.
Aha, und da gibt es ja so eine kurze Antwort, dass man sagt, naja, überall wo es anders ist, das Universum mag es schon geben, aber ein funktionierendes Universum ist halt mit diesen Naturkonstanten möglich. Denken kann man nur, wenn die Wechselwirkungen so und so groß sind, weil sonst fliegt alles auseinander.
Nein, da würde ich noch nicht mal sagen. Ich würde sagen, das Universum, das frühe Universum, das hat sich so, also mit den Elementarteilchen und mit der Expansion, die stattgefunden hat, die auch stattgefunden haben muss, da haben sich diese Naturkonstanten eingestellt. Wenn wir jetzt eine andere Expansion gehabt hätten, hätten wir wahrscheinlich andere Naturkonstanten bekommen.
Aber immer noch ein funktionierendes Universum.
Immer noch funktionierend, ja. Nur anders geartet.
Mit der Expansion steht das in Verbindung.
Es wäre mein Ansatz. Mhm. Ich bin da jetzt nicht der Experte, aber ich könnte es mir nicht anders erklären. Ja.
Wie war das mit den Blasen und den Multiversen?
Ja, das ist, da gibt's also jetzt Ansätze, wo die Leute versuchen, das herauszufinden, weshalb das Universum, also bevor es dann sozusagen die Inflation gegeben hat, warum das, oder auch in die Inflation rein, warum das Universum überhaupt expandiert hat. Ja, also es müsste ja aus einem, das, was man sich nicht vorstellen kann, von Null sozusagen, Volumen Null, müsste es entstanden sein. Und dann ist die Frage, ja, warum war denn nicht die ganze Materie da bereits drin und dann wie groß muss die Dichte von der Materie gewesen sein. Wir wissen also in der Physik eben, und das ist auch diese dunkle Materie, diese dunkle Energie, die im Universum wahrscheinlich das noch auseinandertreibt, dass wir eine sogenannte Vakuumenergie haben. Ja? Also das heißt, nicht wenn wir materiefrei sind, dass nicht in dem Raum sozusagen dann immer noch eine Energie, eine Restenergie vorhanden ist. Und diese Restenergie bei hoher Konzentration, bei hohen Energiedichten könnte Teilchen erzeugen. Mhm. Das ist sozusagen der Zugang dann. Und wenn wir diese Teilchen, die dann zur Inflation geführt haben, also Inflation ist diese ganz schnelle Expansion des Universums, da hat man also eins, das nennt man Inflaton. Wenn diese Ansätze, die einige Leute da vorantreiben, wenn die einigermaßen stimmen, die auch zum Beispiel zur Stringtheorie passen, die würden dazu führen, dass wir unterschiedliche Blasen bereits in dem frühen Universum sehen, also ganz frühes Universum, was jetzt unser Universum mit beinhaltet. Unser Universum wäre dann nur Teil davon. Es müssten Blasen entstehen und diese oder würden Blasen entstehen und jede Blase wäre ein Universum.
Und was trennt die Blasen voneinander? Was ist der Rand der Blase, wenn sie an die nächste stößt?
Das ist, ja, wenn sie an die nächste stößt, das wäre praktisch die Raumzeit, die da, also nicht sozusagen ein Cut oder sowas ergibt. An der Stelle.
Wie stellen die Leute das fest? Mit Papier und Bleistift?
Ja, mit Papier und Bleistift. Also das sind reine theoretische Modelle da.
Und diese theoretischen Modelle sind was genau? Rechnungen, Rechenmethoden oder Simulationen oder was ist da die, ja, wir sind wo nicht, ist die Kunst? Wo ist Ihre Kunst?
Ja, nein, das ist, ich habe auch gedacht, naja, das ist ja viel Spekulation, die da reingeht oder sowas. Also wir wissen ja aus der Elementarteilchenphysik, wissen wir, wie viel Energie ein Teilchen hat. Wir wissen also, wann welche Elementarteilchen entstanden sind, wie die miteinander wechselwirken. Wir wissen dann, wenn wir zum Beispiel das Universum in seiner Expansion zurückverfolgen und immer kleiner werden lassen, dann wissen wir, welche Temperaturen da vorhanden sind. Also wissen wir, zu welchen Temperaturen und dann auch mit welchen Dichten, unter der Annahme, dass wir in einem geschlossenen System sind, mit welchen Dichten sozusagen diese Teilchen miteinander wechselgewirkt haben. Und daraus kommen dann sozusagen diese Schlussfolgerungen, dass wir also zurückgehen müssen in ein sehr dichtes, sehr heißes Universum, aber nicht Materiedichte, sondern Energiedichte. Und daraus sollte sich das dann entwickelt haben. Ich bin da also kein Fachmann, ich kann Ihnen auch nur sagen, was ich da gelesen habe, aber ich finde das faszinierend, dass wir also wirklich doch versuchen, mit der Physik, und das müssen wir natürlich auch sagen, das ist ja im Grunde genommen immer noch unsere hausbackene Physik, die wir heute kennen, ja. Wir müssen wahrscheinlich noch, weiß nicht, ob es Naturkräfte sind oder wie man es nennen soll, noch andere Prozesse kennenlernen, die irgendwie diese Physik noch verändern.
Ist es die Physik, die verändert werden muss, oder das mathematische Werkzeug?
Ich glaube,
oder ist das Gleiche?
Geht Hand in Hand. Das geht Hand in Hand, würde ich sagen. Also wenn Sie zum Beispiel die Expansion sozusagen als Raumzeit hernehmen oder sowas, dann ist es eigentlich ein mathematisches Gebilde, was wir uns ja auch nicht vorstellen können.
Und wenn Sie zum Beispiel eine Wechselwirkung beschreiben, wie wird das mathematisch eigentlich gemacht mit Matrizen oder mit Transformationen oder?
Das wird also gemacht, so wie man es jetzt aus Detektoren oder sowas, da Large Hadron Collider und so weiter gemessen hat. Da wissen wir also, wie groß, was für Teilchen zum Beispiel die Wechselwirkung bestimmen. Da gibt es ganz bestimmte Teilchen. Das letzte, was wir gefunden haben, war das Higgs-Boson, was immer postuliert war.
Aber finden heißt ja da auch schon eine Wahrscheinlichkeit anzugeben.
Ja.
Also was heißt finden mathematisch?
Nein, finden, also wir wissen zum Beispiel, dass bei der Wechselwirkung, zum Beispiel bei der elektrostarken Wechselwirkung, elektroschwachen Wechselwirkung, da wissen wir, was für Teilchen da ausgetauscht werden. Mhm. Die hat man ja eben auch gefunden, praktisch bei den Colliders, bei den Hochenergieprozessen. Und mit denen, sagen wir mal, können wir rechnen, weil wir wissen, welche Energie da drin ist, unter der Annahme, dass das noch stimmt im frühen Universum.
Und welche Art von Rechnung ist das? Also
das sind numerische Simulationen dann. Ne?
Das sind Differentialgleichungen?
Oder? Das sind Differentialgleichungen, die da eingehen. Also ich bin da jetzt auch kein
Mit Randbedingungen Experte. Und Anfangswerten und Typen von Differentialgleichungen.
Die gehen also am Anfang, die Anfangsbedingung ist wohl die, dass man wirklich also eine sogenannte Singularität im Raum hat, aber eben nicht in der Energie oder so. Davon geht man aus. Mhm. Und dann müssen die auch irgendwie, natürlich kann man damit spielen, mit der Energiedichte, der Vakuumenergie. Ja? Mhm. Da kann man spielen. Also da wissen wir, jedenfalls was ich gelesen habe, wissen wir nicht genau, wie die Anfangsbedingungen sind. Man versucht nur nachher, wenn man das fortschreitend sozusagen modelliert, versucht man dahin zu kommen, was man beobachtet.
Und beobachten tut man ja gemeinhin eine Existenz und eine Nicht-Existenz kann man ja nicht beobachten. Jetzt ist die Frage, was ist eine Existenz? Wenn Sie sagen, es ist etwas bei Null, ist das dann die Nicht-Existenz? Das ist schon mächtig komplex, die ganze Angelegenheit. Mit unserem Hirn, das entstand.
Philosophisch, ja.
Aber ist es nicht so? Also eine Existenz, Sie gehen von einer Existenz aus.
Ja, weil wir immer nur, wir kennen ja unsere Schachteln, nur die Schachteln. Also wir kennen dreidimensionalen Raum.
Existenz der Schachteln ist einmal dann gegeben.
Ja, aber das ist die entspricht sozusagen unserer Beschreibung jetzt.
Und die Abwesenheit der Schachtel?
Und wenn Sie nicht die Abwesenheit der Schachtel, ich würde sagen, Sie müssen eigentlich den Rand der Schachtel müssen Sie vergrößern. Wenn Sie zum Beispiel, also wenn die Leute kommen und sagen Ihnen, ja, die Stringtheorie, die gibt Ihnen also zum Beispiel die Verkopplung von ganz bestimmten Raumzeiten, also zum Beispiel auch vielleicht von unterschiedlichen Universen, dann sind es höherdimensionale Ansätze, mathematische Ansätze, die Sie mit unserer heutigen Physik gar nicht beschreiben können. Mhm. Also es gibt da, wenn Sie irgendwie ganz bestimmte, wir nennen das Momente, das heißt höhere Entwicklungsstufen, als wenn Sie jetzt zum Beispiel eine mathematische Reihe aufstellen und Sie würden dann immer zu höheren Potenzen kommen, dann können wir bis zu einer ganz bestimmten Potenz, sagen wir mal Potenz gleich 2, können wir noch sagen, da ist die Energie drin.
Ja,
also V² ist dann die Energie. V hoch 3, was machen Sie damit schon? Yeah. Ne? Da geht man dann schon hin und sagt, ja, das ist ein höheres Moment und dieses höhere Moment, das muss enthalten sein in den niederen Momenten und ich muss sehen, dass ich das irgendwie beschreiben kann. Und da gibt's also dann, wir haben selber auch sowas veröffentlicht, dass Sie da dann sagen, wie hoch wäre jetzt zum Beispiel, wenn Sie ein Sternsystem haben, wie hoch wäre jetzt ein Moment, was mit V hoch 3 und V hoch 4 geht, also mit der Geschwindigkeit zu einer ganz bestimmten Potenz, die wir aber als, sag mal, physikalische Größe gar nicht haben. Ne? Mhm. Und da kann man sich also sowas ausrechnen, dann macht man Simulationen und guckt an, dann was kommt da raus. Und wenn es also dann bei uns kam es raus, das war in der Größenordnung von 10 hoch minus 10, also ein 10 Milliardstel, nur von den anderen Momenten, da können Sie sagen, da kann ich es vernachlässigen. Mhm. Aber sie sind da, sie müssen eigentlich, müssen sie weiterrechnen. Und so gehen die Leute daran, auch an die Strukturbildung und sagen, da gibt es also noch Sachen, die wir mit unserem momentanen physikalischen Bild überhaupt nicht beschreiben können. Ich muss erstmal ein Modell schaffen, was alles da möglich ist. Und dann kann ich nochmal sehen, ja, also ich kann es nicht begreifen, aber ich kann es auf jeden Fall handhaben und kann dann, und das ist das Interessante, irgendwelche Auswirkungen auf das, was wir beobachten, was für uns also jetzt wieder dreidimensional ist, mhm, oder so, oder eben zweidimensional mit der Energie oder so.
Naja, und dann bei der Beobachtung, ich meine, alleine, dass man Licht aufsummieren kann, das ist integrieren. Wenn ich zum Himmel durch ein Fernrohr schaue und dann schaue ich mir die Planeten an, die, wie ich sie jetzt mit meinen Augen sehe, eine Sache, aber wenn ich dann etwas summieren kann und plötzlich sehe ich Wolken, ist ja Beobachten ja eine unglaublich neue Art im Vergleich zu dieser alten.
Ja, also Sie summieren jetzt die Photonen, die ankommen oder Lichtstrahlen, die da ankommen, die summieren sie, die können die im Grunde genommen in diesen CCDs, wo es, mhm, also dann aufgenommen wird oder sowas, da können sie die nur eine ganz bestimmte Zeit sammeln sozusagen. Ja. Ne? Und man muss dann immer wieder auslesen. Aber wenn man dann sozusagen schnell ausliest, schnell sammelt und so weiter, dann kann ich akkumuliere nicht die Lichtstrahlen, sondern die Signale, die ausgegeben haben. Ne?
So.
Und dann kann ich im Grunde genommen daraus dann was herausfiltern. Da kommen ja teilweise, also wenn Sie beim Hubble Space Teleskop die Objekte bei einer Rotverschiebung von, jetzt haben wir Rotverschiebung 15 war so ungefähr mit das Höchste, da kommt ein Photon pro
pro
Monat oder sowas an, so ungefähr. Ne? Also wenn und dann pro Quadratzentimeter, ne? Wenn sie große Sammelfläche haben, kriegen sie natürlich mehr.
Also die Grenzen auch in der Beobachtung. Ja, wenigstens ein Photon muss halt kommen, ja.
Ja, ja. Ich würde das nicht, man hat es vielleicht als Grenze bezeichnet, als wir auf unser optisches Spektrum begrenzt waren.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber es ist nicht jetzt die Grenze, die wirklich vorhanden ist in der Strahlung, sondern es ist die Grenze, die ich mir selber oder dann eben eine Schwelle, die ich habe, die ich noch überwinden kann, indem ich in einen anderen Spektralbereich gehe. Ja? So würde ich eher argumentieren, in der Richtung.
Ja, also eine Flut an Informationen, die Sie mir geben, hat, oder die Sie uns geben, die hier zuhören, hat eigentlich die KI schon Einflüsse in der Analyse, das von dem, was man sieht?
Also wir nennen es…
Oder beobachtet.
Sollen wir mal überlegen. Ja, das hat einen Einfluss, weil Sie bestimmte Objekte, also nehmen wir mal an, Sie kriegen also jetzt Flüsse von irgendwelchen Bereichen im Universum, wenn die erstmal unkorreliert ankommen, dann können Sie versuchen, für sich selber erstmal zu lernen, ob Sie die korrelieren können. Mhm. Das heißt also, ob eine Galaxie genauso aussieht wie die andere Galaxie oder sowas. Wenn Sie dann viele Objekte haben, dass sie also ihr Archiv so weit füllen, dass sie in ihrer Lebensdauer gar nicht mehr hinkommen, das alles sich anzuschauen. Da hilft dann, dass der Computer im Grunde genommen dabei für die Analyse, dass sie diese Analyse durchführen und wesentlich schneller durchführen. Mhm. Dass sie dann die KI damit füttern, das heißt also die KI, das ist ja auch eigentlich künstliche Intelligenz, ja, dass sie das füttern und sich das dann merken können, das ist also schon das hat Eingang, ne? Also dass wir diese ganzen Algorithmen oder sowas, die man da anwendet, um Objekte zu finden oder sowas, dass man das heute nicht mehr mit dem bloßen Auge macht. Und es ging los schon mit den ersten Kartierungen sozusagen, die wir hatten vom Himmel, wo man also ganz schwache Objekte gefunden hat, die wir heute dann als Galaxien, als Satellitengalaxien unserer Milchstraße erkannt haben. Wenn sie hinschauen, würden sie erstmal mit bloßem Auge oder auf der Fotoplatte oder sowas würden sie gar nicht sehen, dass diese Sterne miteinander korreliert sind. Ne? Da fahren sie erstmal drüber und gucken nach, was für Fluktuationen in der Verdichtung sind da. Und dann müssen sie noch nachvollziehen, ob die genau gleiche Entfernung, gleiche Geschwindigkeit haben gegenüber unserer Milchstraße oder uns als Beobachter. Dann können sie sagen, das ist ein Objekt. Und so ist man rangegangen, ne, und hat dann im Grunde genommen dieses Learning hat man so weiterentwickelt, ne. Und heute, das sehen Sie praktisch heute bei Anträgen oder sowas, die ich auch immer dann auf den Tisch bekomme, da ist ein Großteil, der geht da praktisch mit ein. Wenn die Leute also Beobachtungen machen, dann geht's fast immer ein, dass die Machine Learning irgendwie mit inkludieren und sagen, wir wollen das und das, weil einfach heute die Beobachtungen so viel Daten ihn zufließen lassen, dass er das gar nicht mehr, also wir können es ja teilweise nicht mehr schaffen, das zu speichern. Mhm. Und das, was wir haben, das wollen wir im Grunde genommen auch dann wirklich irgendwie auswerten. Ne?
Ich lese gerade so ein spannendes Buch über Kriminalistik und da geht es auch immer wieder um diese Cold Cases, dass eine neue Methode gefunden wird und dann schaut man die alten Daten wieder mal durch mit dieser neuen Geschichte. Mhm. Das wird es wahrscheinlich bei Ihnen auch geben.
Gibt es auch, ja. Wir haben zum Beispiel Archive, die sind noch gar nicht alle durchmustert. Mhm. Also ich weiß, war damals noch so hauptsächlich in meiner Zeit, als ich in München und dann in Kiel weitergemacht habe, da gab es also den ROSAT-Satelliten, dann gab es den ISO-Satelliten, das waren also die ersten Satelliten, die in anderen Spektralbereichen sozusagen was beobachtet haben. Und weil die so erfolgreich waren, hat man sofort den nächsten Satelliten nachgeschossen. Mhm. Ja, also da war auch noch Geld da. Da war noch Geld da, muss man sagen. Ne? Und hat sofort den nächsten Satelliten eigentlich hochgeschossen, ohne hundertprozentig sicher zu sein, dass da nicht noch in den Archiven noch was verborgen ist, was man also ausnutzen kann. Da geht man also heute schon hin und sagt, wie hat zum Beispiel ROSAT, wie hat das bei ROSAT ausgesehen? Und was macht die Quelle jetzt? Weil sie oft, wenn sie größere Detektorenflächen haben, dann haben sie oft ein eingeschränkteres Beobachtungsbereich. Das heißt, wenn sie auf den Kern von irgendwas, sagen wir mal vom Galaxienhaufen schauen, dann kann es durchaus sein, dass ROSAT ihnen ein größeres Bild darum gegeben hat. Ja? Und das sind so Sachen, da geht man also heute immer noch an.
Herr Hensler, wie würden Sie denn so die Forschungslandschaft jetzt beschreiben? Ist die gerade in einer ruhigeren Phase seiner Sternentwicklung oder kurz vor einer Supernova? Oder?
Sie wissen, was ich sage. Die ist in einer, also die Forschungslandschaft generell, was die Naturwissenschaften angeht, ja, die explodiert.
Ist es?
Das ist, also es ist enorm. Wenn ich mich mit also älteren Kollegen unterhalte, dann sagen wir uns manchmal, gut, dass wir das hinter uns haben jetzt, also den Hauptteil. Sie kriegen heute so viel Daten und eine Informationsflut, die sie teilweise eben nicht mehr verarbeiten können. Und da hilft natürlich KI und Machine Learning. Aber die ist so groß, sie können sich heute schon teilweise nicht mehr dran setzen und sagen, ich konzentriere mich jetzt mal ein Jahr nur auf dieses Objekt oder diese Objektklasse oder sowas. Da ist in der Zeit ist die Literatur schon wieder voll. Wenn sie ein Paper schreiben, also eine Veröffentlichung schreiben, dann müssen sie schon während, das geht ja auch nicht von heute auf morgen, da müssen sie, wenn sie die 2 Monate vielleicht an so einer Veröffentlichung sitzen, da müssen sie in der Zeit schon die Literatur verfolgen, was da in der Zeit in der Richtung schon wieder rausgekommen ist. Mhm. Und wir, also jetzt Hubble Space Teleskop ist ein Beispiel nur für die Astrophysik, was das für ein Quantensprung ist. Die anderen Quantensprünge, was ich schon erwähnt habe, das wäre also diese Kilometer-Array im Radiobereich. Dann ist es die Cherenkov-Array da, um das weiter zu beobachten. Das sind alles Sachen jetzt, die in der Astrophysik direkt eine Rolle spielen. Aber gucken Sie sich in der Chemie an, gucken Sie sich in der Biotechnologie an, was da an Explosion vorhanden ist, sozusagen in neuen Know-how. Also ich lese dann immer regelmäßig Nature, was gerade von den Biologen rauskommt. Ja, also es ist enorm, ja, was da gefunden wird und was dann auch in die Richtung geht, die uns wahrscheinlich hilft, ne, weil wir dann vielleicht gesünder leben könnten oder dass wir ganz bestimmte Krankheiten ausschalten können. Aber es ist enorm, ja, was da, und da war ja der Nobelpreis in Biotechnologie, der ging ja auch in diese, ach, ich komme jetzt nicht auf den Namen da, diese Veränderung sozusagen von ganz bestimmten Bausteinen. Ja. Meine Frau sagt mir immer, die ist Biologin, die sagt, komme ich jetzt im Augenblick nicht drauf. Was das für Auswirkungen hat, ja. Also sie können heute die Krankheiten wesentlich besser erstmal identifizieren und sie können dann auch feststellen, im Grunde genommen, wo ist ein Defekt drin, ja. Und wie kann ich den Defekt jetzt korrigieren, ja. Und das führt wahrscheinlich dazu, dass wir nicht nur länger, sondern auch ohne diese Krankheiten leben, wo man heute sagt, ja, warum ist der eine mit 30 Jahren schon gestorben? Das hätte man vielleicht schon feststellen können, dass der einen ganz bestimmten Gendefekt hat, ne? Und diesen, oder eine Frau eben auch, diesen Gendefekt ausschalten, dann könnten die Leute wirklich länger leben, ne? Ob es nun immer zum Vorteil ist, ist eine andere Frage, aber
und dazwischen lese ich wieder ein Buch über die Moose. Da gibt es eine Botanikerin, eine Native American, die einfach eine diese Naturwissenschaft in Verbindung mit der Tradition ihrer Vorfahren auch hat. Und sie beschreibt also naturwissenschaftlich die Moose und wie schwer es ist, sie von einem Platz auf einen anderen Platz zu bringen. Da gibt es einen reichen Menschen, den sie kennt, der wollte wirklich die Moose von einem Stein in seinen Garten bringen. Es hat nicht funktioniert. Mhm. Und ja, also ich meine, es braucht dann schon auch die Menschen, die dann die Geschichten wieder erzählen zu den ganzen Daten. Weil was ist, wenn's nur wenige verstehen? Was kann man erzählen?
Ja, das ist das Problem im Grunde genommen, dass die Wissenschaft heute weit dem schon voraus ist, was Kinder in der Schule lernen können. Ja,
ja nämlich lernen können oder ihre Lehrer ihnen erzählen können.
Ja, auch lernen können. Ich meine, wo fangen Sie? Müssen ja irgendwo mit dem Grundlagen für Rechnen und Schreiben oder sowas müssen Sie ja anfangen und lesen natürlich. Ne? Sie können nicht irgendwelche Sachen einfach überspringen und dann sagen, jetzt fangen wir mal an, da wo die im Labor das und das versuchen rauszufinden. Mhm. Jetzt fällt es mir auch wieder ein, dass diese CRISP-Schere. Ne?
Ja,
diese
genau, CRISP-Cas. Ja.
CRISP-Cas. Mhm. Ja. Und das meine ich eben. Das ist also, wenn die Studenten, die zu uns kommen, Studentinnen auch aus der Schule, wenn die kommen, da können wir im Grunde genommen nur ein bisschen was erwarten von denen, dass die in der Schule schon teilweise da überfordert werden mit natürlich sehr vielen Angeboten, das ist klar. Ich muss also viele Disziplinen denen darlegen. Ich kann nicht sagen, müssen alle jetzt Naturwissenschaftler werden. Ne? Da müssen auch Künstler dabei sein, da müssen Sportler dabei sein, da müssen Linguisten dabei sein. Ne? Also ich muss denen irgendwie was anbieten, damit die sich dann später das heraussuchen, was ihnen am besten passt. Ne?
Ja, aber anbieten muss auch viel mit Begeisterung wecken zu tun haben. Weil ich meine, die Forschung dann zu machen, das ist wirklich ein, da hat man vorher ein Marathontraining absolviert. Und wenn man das nicht hat, kann man nicht mitreden. Also versteht man genau nichts.
Das ist im Grunde, also man muss schon sagen, dass wir schon durch unsere Umgebung, also ganz stark meines Erachtens schon gefiltert werden auch, ne? Ja. Also ich hatte das Glück, dass ich sehr gute Mathematik- und Physiklehrer hatte. Mhm. Ich hatte auch einen sehr guten Lateinlehrer und deshalb wollte ich eigentlich Latein und Mathematik studieren. Mhm. Und dann hatte ich aber einen sehr guten Physiklehrer, der hat uns also Experimente selber machen lassen, hat dann immer nur geguckt, wie das läuft und wir konnten es selber definieren. Und da war für mich irgendwie klar, na, ich gehe zur Physik. Und dann habe ich angefangen, also erstmal wollte Maschinenbau lernen, weil ich Raumfahrttechnik studieren wollte. Mhm. Da müssen sie, also die Grundlagen als Maschinenbau, die müssen sie auf jeden Fall haben. Und da werden sie im Grunde genommen konfrontiert mit Physik, mit Chemie, mit Mathematik. Wenn ich das zum Beispiel im Studium abschaffe, sozusagen diese Grundausbildung noch mit und würde jetzt nur auf Maschinenbau gehen, dann wäre das eine Verarmung. Ne? Mhm. Und dadurch bin ich eigentlich zur Physik gekommen. Und selbst in der Physik ist es dann so, dass sie also unterschiedliche Professoren sehen. Der eine kann ihnen mit Begeisterung was rüberbringen und ein anderer, der steht da vorne schon vorzeitig pensioniert, so ungefähr, und interessiert sich gar nicht, den anderen irgendwie was beizubringen, mit Interesse eben, ne?
Also muss ja Euphorie muss da sein. Es muss ja nicht alles Spaß machen, nicht alles. Es sollte nur wohl überlegt sein, was man den Leuten, den Kindern erzählt.
Das ist der eine Punkt. Aber ich denke auch, sie müssen viel mit eigener Begeisterung rüberbringen. Und die Besten, das habe ich also selber auch gesehen, weil von mir auch welche weggegangen sind nach dem Doktorat und einer sogar jetzt nach der Masterarbeit, die sind Lehrer geworden. Und da kann ich mir also vorstellen, dass die den Schülern wirklich, also mit ihrer Begeisterung, denn die haben ja Astrophysik studiert oder Physik studiert, weil sie begeistert waren, dass die das rüberbringen. Mhm. Wenn einer das nur so als Nebenfach macht und wir hatten, muss ich sagen, leider, da habe ich vielleicht irgendwie dann immer einen schlechten Eindruck bekommen, der nicht unbedingt stimmt. Ja, wir hatten zum Beispiel in Kiel, da gab es also ein Institut für Pädagogik der Naturwissenschaften.
Ja, ein tolles Institut.
Ist ein tolles Institut. Ja. Nur ich frage mich, warum sind so wenig Studenten zu uns direkt gekommen und haben ihre Arbeit bei uns gemacht. Wir haben also ganz wenig von denen bekommen. Die sind nachher wahrscheinlich meines Erachtens gute Lehrer geworden, weil die an der Forschung gearbeitet haben. Ja. Aber warum kommen dann nicht mehr? Es ist wichtig, dass ich Didaktik und Pädagogik mache. Anders kann ich die Kinder heute teilweise nicht mehr rüberkriegen oder diese ganzen Unterschiede in den individuellen Schülern oder so und Schülerinnen da hervorkehren oder verstehen. Aber ich finde eben auch die Begeisterung des Fachs muss da sein. Wenn ich das nur so nebenbei mache, wie ich das als Grundvorlesung mitbekomme, da kann ich meines Erachtens nicht viel rüberbringen. Jedenfalls nicht die Begeisterung.
Ich kann mich da an den Jörg Duit erinnern, bei dem habe ich, der war von der Didaktik der Naturwissenschaften in Kiel und der hat mit uns Studenten, ich habe Physik studiert für das Lehramt, hat uns das Magnetchaos-Pendel gezeigt in einer kleinen Gruppe, 4 Studentinnen und Studenten, und er hat unsere Forschung damit angeleitet. Und das war eines der brillantesten Lernerlebnisse für mich, weil er das so gut gekonnt hat. Mhm. Er hat uns arbeiten lassen, hat uns aber dann immer wieder auf eine Spur gesetzt. Und es war dann auch emotionell interessant, weil es einfach auch sympathisch war. Und in Summe hat das dazu geführt, dass ich erleben konnte, wie schön man etwas lernen kann.
Ja, das meine ich. Also es ist wirklich, also das ist ein, so mit ein Grundbaustein oder so, der vorhanden sein muss, damit man wirklich dahin geht. Ne?
Ja, und wahrscheinlich ist die Astronomie wirklich mit diesem Grundbaustein, ich schaue zum Himmel und sehe da etwas und dann gibt es eine Geschichte, die mir erzählt wird und dann kommt die Forschung, wie man diese Geschichte erweitern kann und
na, wir haben es leicht, ne? Muss man schon sagen. die Astrophysik hat es leicht. Ja? Ja, also ich sage dem
das immer, ist ja alles da.
Den Studenten schon, guckt euch da Orion an, da seht ihr also einen roten und einen blauen Stern und schon wisst ihr, also als mit der physikalischen, dem physikalischen Hintergrund, wisst ihr schon, dass das Temperaturunterschiede sind. Ne? Und auch von der Helligkeit her, der eine ist heller, der andere ist dunkler.
Und ist es nicht Peter Goetze, glaube ich, der vielleicht einmal zu einer Supernova werden könnte, die man dann echt hell am Himmel sieht?
Ja. Der nächste könnte es wahrscheinlich Alpha Centauri. Aber das sind alles Spekulationen. Ne? Der ist wahrscheinlich vielleicht schon längst explodiert. Nur das braucht also halt seine Zeit. Ne?
Wüsste man schon vielleicht. Herr Hensler, ich bedanke mich. Ich glaube, da machen wir die Schleife zu.
Gut.
Und Sie haben jetzt im 10-Jahres-Abstand, das letzte Mal war ich bei Ihnen 2015, ungefähr, da gibt es eben auch eine Ausgabe der Physikalischen Soiree, ich werde es verlinken, haben wir wieder geredet und es ist wirklich so eine Freude, mit Ihnen zu reden, weil Sie das einfach vermitteln können.
Ich freue mich.
Und ich bin auch sicher, die das hören werden, wissen das sehr zu schätzen. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
Ich hoffe, dass wir in 10 Jahren das noch
bald. Ja, absolut. Das probieren wir auf alle Fälle wieder, genau.
Okay, vielen Dank nochmal.
Danke und alles Gute für weitere Arbeit hier.
Ja, und allen Hörern also auch. Ja. Schönen Dank fürs Zuhören.
Super. Das war die Physikalische Soiree Nummer 261. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich.